Das Superwahljahr geht in die heiße Phase und wir setzen unser Wahlspezial fort. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Clemens Krall und ich möchte Sie heute durch diese Sendung zur Bundestagswahl am 26. September begleiten. Wir befassen uns mit dem Wahlkreis Harz. Dazu zählt die Stadt Aschersleben, Seeland und der Harzkreis. Alle etablierten Parteien haben ihre Direktkandidaten aufgestellt. Wir möchten sie nach und nach in unser Studio holen und über Themen sprechen, die hier in unserem Sendegebiet in aller Munde sind. Das haben wir aufgeteilt in 4 Themenblöcke, jeweils zu Wirtschaft, zu Finanzen, Klimaschutz und zu Soziales und Integration. Heute begrüßen wir Denise Köcke von der FDP. Hallo, Frau Köcke.
Guten Tag.
Erstmal möchten wir wissen, wer Sie allgemein sind. Stellen Sie sich bitte mal ungefähr in 3 Sätzen vor.
Sehr gerne. Erstmal bedanke ich mich für die Einladung, für die Möglichkeit, heute hier zu sprechen. Mein Name ist Denise Köcke. Ich bin 22 Jahre alt, Halberstädterin und hier Bundestagskandidatin im Wahlkreis Harz und auf Listenplatz 3 der Landesliste Sachsen-Anhalt. Ich studiere internationale Beziehungen, also Politik, Wirtschaft und Jura. Und das ist meine 2. Bundestagskandidatur nach 2017. Fachpolitisch bin ich studiumsbedingt dann innerhalb der Partei für Außenpolitik eher zuständig, aber befasse mich natürlich mit allen sonstigen Themen auch.
Okay, wir möchten jetzt auch noch mal ganz kurz wissen, was sind denn so Ihre Stärken und auch Ihre Schwächen? Nennen Sie da bitte mal jeweils 3.
Ja, meine Stärke ist zunächst, dass ich in verschiedenen Bereichen schon Erfahrungen gesammelt habe. Also ich habe nach dem Abitur zum Beispiel als Zeitarbeiterin in der Logistik gearbeitet, in der Produktion, Gastronomie und kenne daher natürlich auch viele Leute mit verschiedenen Hintergründen. Weiß, wie es jemandem geht, der 8 Stunden am Tag arbeitet, der danach nach Hause kommt und der vielleicht nur am Monatsende 100, 200 Euro mehr übrig hat, als jemand, der nicht arbeiten geht. Auf der anderen Seite bin ich natürlich, also gehöre, haben Sie ja schon gehört, so, also bin die jüngste Kandidatin hier im Wahlkreis Harz. Und wenn man sich den Bundestag anschaut, dann spiegelt er natürlich ganz und gar nicht unsere Bevölkerung wider und besonders nicht die junge Generation. Das brauchen wir aber, da will ich neue Energie reinbringen, gerade auch, wenn wir über das Thema Rente sprechen, brauchen junge Leute heutzutage eine Lobby dafür. Waren das schon 3? Nee. Eine Stärke kommt noch.
Können Sie gerne noch ergänzen, ja.
Genau. Also ich bin grundsätzlich immer motiviert. Wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Und ich habe einen grundlegenden Optimismus. Ich sag mir, Deutschland ist ein Land, was eigentlich Weltspitze sein kann. Wir geben uns immer so sehr mit Mittelklasse zufrieden. Aber ich bin optimistisch, dass wir in den ersten 4 Jahren, auch wenn die FDP in der Regierung ist, da Deutschland wieder auf die Überholspur bringen.
Woran müssen Sie vielleicht noch an sich selbst arbeiten?
Also,
was sind denn die Schwächen?
Zum einen extremes Koffeinproblem, was immer so ein bisschen dann auch mit der Arbeitsbelastung schwankt. Zum anderen muss ich sagen, dass ich zu den Leuten gehöre, die keinen regelmäßigen Schlafrhythmus haben. Das korreliert wahrscheinlich auch ganz gut mit dem Koffein. Und drittens, also ich muss definitiv noch ein bisschen flexibler werden. Also ich gehöre zu den Leuten, die sich einen Plan machen und wenn dann sich spontan etwas verschiebt, dann bin ich da vielleicht nicht ganz flexibel immer.
Okay.
Aber das ist eine Sache, die man in der Partei auch ziemlich gut lernt, denn jeden Tag ändert sich was.
Ja, Sie haben es ja auch schon erwähnt, jüngste Kandidatin. Wie hat sich das denn eigentlich so alles ergeben, dass Sie jetzt schon für den Bundestag kandidieren wollen zum 2. Mal?
Ja gut, also ich kann nur sagen, ich habe immer schon die Nachrichten verfolgt, ich habe mir immer schon meine Gedanken gemacht und wer meckert, der muss auch Lösungen anbieten. Das ist so meine Grundeinstellung und ich bin damals in die Partei gekommen, als ich in den USA war, im Auslandsjahr. Das war 2015/16, habe erlebt, wie Donald Trump die Primaries gewonnen hat. Das war der erste Schock. Dann hatten wir Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die AfD holt 24%, die FDP damals 4,9. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, hier muss ich was tun. Dieser aufkommende Rechtspopulismus und Verunsachlichung von Politik, dem muss ich aus der Mitte was entgegensetzen. So habe ich angefangen, mich politisch zu engagieren. Und warum ich nochmal kandidiere, dazu kann ich nur sagen, eigentlich kann ich mich hinstellen und fast genau dieselben Dinge, die ich 2017 erzählt habe, nochmal erzählen, denn so viel hat sich nicht geändert. Und das zeigt eigentlich nur, dass eine starke liberale Kraft in die Regierung gehört und dass wir endlich mal vorankommen müssen, raus aus dieser Lethargie.
Okay, wir wollen mal schauen, welche Lösung Sie hier unseren Leuten anbieten wollen. Und zwar, wir steigen ein ins Thema Wirtschaft und Arbeitsmarkt, auch ein großes Thema bei der FDP. Corona hat uns da ja auch viel abverlangt bis jetzt und auch bei der Wirtschaft geht es langsam wieder voran. Auf dem Arbeitsmarkt gibt es so die ein oder andere Verschiebung. Ich habe mal nachgeguckt, im Salzlandkreis, der ja zum kleinen Teil hier in unserem Wahlkreis noch dazu zählt, der steht auf Platz 390 von 402 im Zukunftsatlas 2019. Und das ist eine Region, wie gesagt wird, mit hohen Zukunftsrisiken. Speziell wirtschaftlich gesehen, wie kann man diese Region, wie kann die wieder Anschluss finden?
Ja, also zunächst grundsätzlich brauchen wir eine Wirtschaftspolitik, die nicht die Unternehmen, die sich jetzt gerade nach der Corona-Krise erholen, noch mehr schröpft durch mehr Steuern, Abgaben, mehr Bürokratie. Also das ist eigentlich die Querschnittsaufgabe zu sagen, wir müssen gerade den Mittelstand entlasten und dann gibt es ja auch Zukunftsperspektiven für junge Menschen, die eine Ausbildung machen wollen. Und besonders natürlich, was uns im ländlichen Raum betrifft, ist das Thema digitale Infrastruktur. Wir könnten der Ort sein, an den junge Familien ziehen, ja, vielleicht beide studiert, wollen jetzt im Grünen wohnen, wollen nicht in Berlin-Mitte da ihr hektisches Leben zubringen. Aber die können eben nicht mitunter hier zu uns kommen und aufs Dorf ziehen, weil sie eben zu Hause kein schnelles Internet haben, weil es immer noch Dörfer gibt hier im Kreis, die überhaupt keinen Mobilempfang haben. Und da müssen wir doch ran. Ja, also da müssen wir sehr viel schneller Glasfaser ausbauen, 5G ausbauen. Das muss unbürokratischer funktionieren. Und dann sehe ich hier eigentlich alle Chancen für unsere Region.
Internet ist eigentlich gerade ein gutes Stichwort. Ich wollte nämlich auch nochmal auf den Onlinehandel zu sprechen kommen. Da hat ja Corona auch den so ein bisschen befördert. Es waren auch viele Läden zwischendurch geschlossen. Und im Dienstleistungssektor sehen manche auch ein bisschen kritisch in die Zukunft. Unsere Innenstädter, wie werden die sich denn zum Beispiel künftig entwickeln müssen bei den Bewegungen, die sich gerade ergeben?
Na ja, gut, wenn wir die wirtschaftliche Aktivität bei uns fördern wollen, dann, wie ich schon gesagt habe, also wenn wir Unternehmen entlasten, dann geht es doch nicht um die großen Player, also es geht nicht um irgendwie Google, Amazon. Im Gegenteil, die wollen wir nicht entlasten, die müssen endlich auch ihren fairen Anteil an Steuern zahlen. Aber es möchte doch in Deutschland keiner mehr Unternehmer werden oder keiner mehr freiberuflich tätig sein. Das hat sich in den letzten Jahren ganz klar gezeigt. Ja, das sieht man auch, wenn man sich anschaut, welche Berufe Absolventen ergreifen wollen. Und woran liegt das? Das liegt ja nicht daran, dass irgendwie die meisten Leute in Deutschland nicht die Motivation haben, auf eigenen Füßen zu stehen und ihr Leben zu gestalten, sondern weil es ihnen unnötig schwer gemacht wird. Eben durch unnötig Bürokratie, Beispiel Vorfälligkeit von Sozialversicherungsbeiträgen. Ja, das ist eine Sache, die extrem viele Ressourcen bindet in einem Unternehmen, die aber, und das war ja auch mal anders, nicht dazu beiträgt, dass das Unternehmen funktioniert. Ganz und gar nicht. Ne? Das sind einfach unnötige, komplizierte Auflagen, mit denen wir uns selbst hemmen. Und da sage ich, wenn wir das abbauen, wenn wir es wie in anderen Ländern auch, ne, in Estland kann man innerhalb von 24 Stunden ein Unternehmen gründen, alles online. Wenn wir darauf hinarbeiten, dann sind doch die Leute auch motiviert, eben sich ihren Traum von einem kleinen Geschäft in der Innenstadt zu erfüllen.
Ich möchte mal noch auf die Lohnunterschiede zu sprechen kommen. Auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es da auch noch Unterschiede zwischen dem Osten und dem Westen Deutschlands. Was muss ich da jetzt noch tun?
Also ich bin nicht der Meinung, dass man da großartig staatlich eingreift. Es gibt diese Lohnunterschiede, aber man muss natürlich auch sehen, dass die Lebenshaltungskosten ja unterschiedlich sind. Wer hier bei uns auf dem Land lebt, der muss nicht 1.000 Euro, 800 Euro im Monat für die Miete aufbringen. Und von daher, natürlich müssen wir unsere ländlichen Räume im Osten entwickeln. Ja, da geht es um Infrastruktur, also sowohl um klassisch Straßen als auch um digitale Infrastruktur. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute hier bleiben oder eben, wer irgendwie studiert hat, ich meine, gut, es gibt die Hochschule Harz, aber ansonsten, wer irgendwie nicht in die Richtung Verwaltungswissenschaften gehen will, der landet dann halt mindestens in Magdeburg oder in Halle. Aber unsere Aufgabe muss es doch sein, dass die jungen Leute wieder zurückkommen, dass sie sagen, ja, hier ist meine Heimat, hier ist es lebenswert, aber wir haben hier den ländlichen Raum, also wir haben bei mir natürlich gerade den Harz, das ist dann so Leben, wo andere Urlaub machen. Ja, wir haben günstige Lebenshaltungskosten, hier bei uns kann man sich noch relativ preiswert wie ein Grundstück, ein Haus kaufen. Auch da wollen wir ran, also Thema Grunderwerbsteuer zum Beispiel ist so eine Sache, die gerade bei jungen Familien, die jetzt diesen Schritt gehen wollen, sich ein Haus zu kaufen, noch eine zusätzliche Verhinderung sein kann. Aber Thema Lohnunterschiede, also wenn der Staat in die Wirtschaft eingreift, geht das meistens nicht gut.
Großes Thema ist ja da auch der demografische Wandel. Wir sehen, dass einige Arbeitnehmer in den nächsten Jahren auch in Rente gehen und wir brauchen natürlich auch neue Arbeitskräfte. Wie wollen Sie die denn noch gewinnen?
Ja, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Ein Einwanderungsgesetz, was diesen Namen verdient. Und zwar stellen wir uns das vor, ähnlich wie in Kanada. Also wir etablieren ein Punktesystem, es werden Punkte vergeben für die Berufsqualifikation, für Sprachkenntnisse zum Beispiel. Der Bundestag legt fest, wie viele Menschen wir, sagen wir, jährlich in welchen Branchen benötigen. Und dann kann jeder Mensch, können die Leute in ihren Heimatländern, das ist wichtig, damit wir keine illegale Migration fördern, in ihren Heimatländern eben dieses Verfahren durchlaufen, sich bewerben, in Deutschland einzuwandern. Wichtig ist, wir müssen uns selbst aussuchen, wer ins Land kommt und welche Menschen mit welchen beruflichen Qualifikationen wir benötigen.
Würde ich später vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf zurückkommen. Aber reicht es nicht, wenn wir hier erstmal in unserem Land gucken, wer vielleicht dafür noch geeignet ist, wo wir hier Arbeitskräfte noch finden können?
Ja, natürlich. Also das müssen wir natürlich auch machen. Wir haben zum einen ein Sozialstaat, der natürlich auch Menschen alimentiert, die nicht arbeiten. Das ist ein großes Problem. Und anstatt da jetzt zu sagen, man gibt diese Leute auf, das was ich ganz schrecklich finde, also zu sagen, okay, wir haben Langzeitarbeitslose, die werden wir nie wieder qualifizieren, müssen wir doch sagen, wir müssen über lebenslanges Lernen dafür sorgen, dass Leute, die auch gerade im Zuge von technologischen Veränderungen ihren Beruf verlieren, dann eine zweite Karriere aufbauen können. Und gerade wenn es um die Handwerksberufe geht, jeder, der mal einen Handwerker brauchte in den letzten Monaten, weiß, da ist nicht viel zu machen, außer man hat richtig gute Kontakte. Also gerade in der beruflichen Bildung müssen wir da besser werden. Die müssen wir in einigen Beziehungen der akademischen Bildung gleichstellen. Aber wir brauchen eine Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung, sodass wir eben hier Fachkräfte vor Ort halten. Aber da komme ich wieder zurück. Grundvoraussetzung, dass junge Leute hier bleiben und hier eine Ausbildung machen können, ist, dass der Betrieb überhaupt steht. Und deshalb, also Wirtschaftspolitik, dass man das Unternehmen nicht unnötig schwer macht, ist das Nonplusultra und ist Anfangspunkt für einen funktionierenden Arbeitsmarkt.
Lassen Sie uns mal noch auf ein paar finanzielle Aspekte zurückkommen. Wir sehen in einigen Kommunen, dass dort die Kassen sehr knapp sind und auch viele haben mit Mehrausgaben zu kämpfen. Und wir wollen mal gucken, was da getan werden muss. Erst einmal, wie können wir diese denn jetzt nochmal entlasten, die Kommunen, ohne dass wir jetzt weitere Schulden aufnehmen müssen?
Wir müssen die Finanzierung von Kommunen auf neue Beine stellen. Also ich sage, wir schaffen die Gewerbesteuer ab. Die Gewerbesteuer finanziert ja maßgeblich die Kommunen, also das sind diese zwei Standbeine, Gewerbesteuer, Beteiligung an der Einkommensteuer. Die Beteiligung an der Einkommensteuer erhalten wir so aufrecht. Aber statt der Gewerbesteuer, was auch übrigens ein europäischer Sonderweg ist, und dann im Zuge von, also wenn man auf EU-Ebene die Körperschaftssteuer harmonisieren will, dann steht die deutsche Gewerbesteuer sowieso im Weg. Wir beteiligen die Kommunen an der Körperschaftssteuer und stärker an der Umsatzsteuer. Also auch Beteiligung an der Körperschaftssteuer mit eigenem Hebesatz und das führt dazu, dass die Kommunen eine stabilere finanzielle Grundlage haben, denn die Gewerbesteuer ist eben extrem volatil.
Sie wollen ja auch die Abgabenbelastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber wieder auf 40% senken. Wie schaffen Sie das oder wo wollen Sie da was einsparen auch?
Ja, man kann natürlich, ich meine, die jetzige Belastung liegt bei 41,2%. Das heißt, wir reden hier über 1,2% von Abgaben die man dann abbauen kann. Ja, also besonders, wenn wir unser Rentensystem auf neue Füße stellen, kann man da an die Sozialversicherungsbeiträge für die Rente denken. Aber das, ich sag mal, das ist machbar, das ist finanzierbar.
Wie stehen Sie dazu, speziell für Menschen mit höherem Einkommen, da noch die Steuern anzuheben?
Nein. Also jetzt, nach der Corona-Pandemie, die Steuern anzuheben, wäre fatal. Ja, also die Unternehmen, und ich meine, das Vermögen steckt ja, das liegt ja nicht einfach auf dem Konto, da liegen ja nicht Leute in ihrem Bett und packen das unter ihr Kopfkissen, sondern das ist ja in Unternehmen investiert. Ja, und wenn man da jetzt noch irgendwie an Vermögenssteuern oder irgendetwas in der Richtung einführt, dann nimmt man doch nur den Unternehmen wieder das Kapital, um Investitionen zu tätigen, um wieder auf die Beine zu kommen.
Nehmen wir mal an, wir brauchen wirklich noch einen weiteren Lockdown. Wäre das finanziell überhaupt noch stemmbar?
Das weiß ich nicht und ich möchte keinen weiteren Lockdown. Deshalb stellt sich für mich die Frage nicht. Also jetzt, wo alle Leute, die wollen, geimpft sein können, kann es nicht sein, dass wir das gesamte Land in Generalhaftung nehmen, weil es einige Menschen gibt, die nicht geimpft sind.
Naja gut, im Zweifelsfall fragt ja das Virus nicht danach. Also wenn vielleicht wirklich die Zahlen durch die Decke schießen und die Krankenhäuser voll sind, muss man ja gucken, wie man vielleicht dann weiter fortfährt.
Ja genau, das ist der einzige Punkt. Also wenn die Krankenhäuser voll sind, die Intensivstation belastet, dann ist es ja keine Frage von Eigenverantwortung für die Nicht-Geimpften. Also wenn ich nicht geimpft bin, also ich bin geimpft, aber wenn ich nicht geimpft wäre, dann ist es irgendwo meine Eigenverantwortung, wenn ich mich anstecke, wenn ich so schwer erkranke, dass ich auf der Intensivstation lande. Das Problem ist bloß, natürlich, wenn die Intensivstationen voll sind, dann kommen eben auch andere Menschen dort nicht mehr unter und die Situation muss man verhindern. Aber deshalb kann es, wenn dann, Beschränkungen nur für Nichtgeimpfte geben.
Und was denken Sie, wie lange wird uns das finanziell noch belasten, diese Mehrausgaben auch in der Corona-Pandemie, auch die Aufnahme von Schulden? Wie lange wird uns das noch begleiten?
Wenn wir jetzt nicht handeln, wenn wir jetzt nicht konsequent entlasten, dann sicherlich noch relativ lang. Aber das Gute ist, es gibt Berechnungen, die zeigen, wenn wir jetzt eine ordentliche Wirtschaftspolitik fahren, dann kann Deutschland 2022, 2023 die Schulden wieder auf das Vor-Corona-Niveau senken. Also das ist durchaus möglich. Ich habe ja vorhin über Optimismus gesprochen. Also wenn wir den Mut haben, uns große Ziele zu stecken, dann bekommen wir das auch hin. Aber dafür müssen wir eben jetzt konsequent handeln, dafür sorgen, dass eben privates Kapital investiert wird.
Meine letzte Frage zum finanziellen Aspekt ist noch, das Land Sachsen-Anhalt erhält ja auch Geld vom Bund für den Strukturwandel. Ich nenne als Beispiel mal den Kohleausstieg. Es gibt da auch noch andere Fördermittel. Wie können wir da unsere Region noch stärken? Wo muss da noch investiert werden?
Wenn Sie nach konkreten Förderprogrammen fragen, dann würde ich sagen, die Förderprogramme, die die Kommunen momentan nicht bekommen, zum Beispiel, weil der Eigenmittelanteil so hoch ist, das hat man immer wieder, da müssen wir besser werden. Na, also wir sagen für Förderung, also ich habe jetzt natürlich nur unmittelbar auf den Bund Einfluss, als Abgeordnete muss man diesen Eigenmittelanteil an das Steueraufkommen koppeln. Also so, dass auch gerade kleinere Kommunen mit einem geringeren Aufkommen da die Möglichkeit haben, Förderprogramme zu beantragen. Also da würde ich tatsächlich sagen, meine Politik fängt auf der kleinsten Ebene an. Das ist nun mal die Stadt, das ist die Ortschaft. Und wenn die Leute, die vor Ort sind, die sich vor Ort auskennen, die wissen, was gebraucht wird, einfach mehr Handlungsspielraum haben, weniger Bürokratie und da vor Ort handeln können, das ist das Wichtigste.
In welchen Bereichen besteht denn noch besonderer Förderungsbedarf, Ihrer Meinung nach?
Natürlich vor allen Dingen, wenn es um Breitbandausbau geht. Und da haben wir das Problem, dass wir seit Jahren nicht vorankommen. Deutschland freut sich, dass wir fast so gutes Internet haben wie Albanien. Also als ich in Vietnam war, selbst im ländlichen Raum, hatte man überall schnelles Internet. Also es liegt nicht am Geld. Es liegt mitunter daran, dass jede Kommune, wenn irgendwie Leitungen verlegt werden, einzeln zustimmen muss. Das ist ein riesiger bürokratischer Aufwand. Das wird nicht irgendwo mal zentral koordiniert. Und das sind so die Dinge, wo wir ansetzen müssen.
Frau Köcke, ich danke Ihnen bis hierhin. Für die Regionalnachrichten um 12:30 machen wir hier erstmal einen Schnitt. Sobald Sie über das Neueste informiert sind, nehmen wir im Anschluss die Themenfelder Klimaschutz und Soziales unter die Lupe. Bis gleich. Teil 2 des heutigen Wahlspezials bei Radio HBW im Hinblick auf die baldige Bundestagswahl. Wir schauen uns an, was auf regionaler Ebene angepackt werden muss. Ich bin Clemens Kral und heute ist zu Gast Denise Köcke von der FDP. Denise Köcke ist mit 22 Jahren die jüngste Direktkandidatin im Wahlkreis Harz. Schon im 14. Lebensjahr wusste sie, dass sie in eine Partei eintreten will. Wenige Jahre später entschied sie sich schließlich für die FDP. Während und nach ihrer Schulzeit hat es die gebürtige Halberstädterin zeitweise in die USA sowie nach Vietnam und Serbien verschlagen. Aktuell studiert Frau Köcke Wirtschaft, Politik und Recht. Unter anderem möchte sie jungen Leuten im ländlichen Raum eine Perspektive geben. Sie selbst steht für drei Kernanliegen: Aufstieg durch Leistung, Lust auf Fortschritt und unkomplizierter Staat. Nach 2017 ist dies ihre zweite Bundestagskandidatur. Frau Köcke, hallo nochmal.
Hallo.
Wir wollen jetzt sprechen über das große Themenfeld Klima, Umwelt und Naturschutz. Da spricht ja jede Partei mittlerweile drüber und man macht sich natürlich Gedanken, wie kann man nachhaltiger leben, und die Formen der Mobilität werden sich auch verändern. Da wollte ich auch gleich einsteigen, wie stellen Sie sich die zukünftige Mobilität bei uns hier in der Fläche vor?
Nun, grundsätzlich ist es natürlich eine Frage von Technologieoffenheit. Also ich stelle mich nicht hin und werde als Politikerin diktieren, wir brauchen E-Autos, wir brauchen Wasserstoffautos oder sonst was. Also das, was sich am Markt durchsetzt, das ist dann die entsprechende Mobilitätsform. Meine Prognose ist, dass wir hier wohl eher dazu übergehen, erstmal unsere alten Verbrenner auch zu behalten und dann eher auf synthetische Kraftstoffe setzen. Denn ich sag mal, wenn man sich Elektromobilität anschaut, das ist natürlich in einer Stadt alles sehr schön, aber im ländlichen Raum läuft man dann doch Gefahr, dass man irgendwo im Harz mal liegen bleibt ohne Tanksäule in der Nähe. Also bis wir da soweit sind, wir müssen natürlich da damit verbundene Infrastruktur ausbauen. Aber ich denke nicht, dass sich das mittelfristig hier durchsetzt. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Entscheidung. Also wenn wir konsequent marktwirtschaftlichen Klimaschutz betreiben, und also ich denke, ich werde ja dann nochmal auf Details eingehen, also mit einem CO2-Zertifikatehandel, dass man eben sagt, jedes Unternehmen, was CO2 ausstößt, muss ein solches CO2-Zertifikat kaufen. Die Menge ist begrenzt, also darüber hinaus gibt es eben auch einen Deckel. Es kann nicht mehr CO2 ausgestoßen werden. Und wir begrenzen die Menge so, dass wir unsere 1,5 Grad Verpflichtung aus dem Pariser Klimaschutzabkommen einhalten.
Stichwort synthetische Kraftstoffe nochmal. An welche denken Sie da zum Beispiel?
Das kann ich Ihnen so genau nicht ausbuchstabieren. Aber das ist auch nicht meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe von Unternehmen, die Ingenieure, Techniker beschäftigen, die dann sich als Experten damit beschäftigen, okay, was entwickle ich, welchen Kraftstoff bringe ich zur Marktreife, und wenn der sich durchsetzt, dann, und ist meine Prognose, dass wir nicht alle in den ersten 5 bis 10 Jahren unsere Autos verschrotten, sondern die erstmal weiterfahren, und wenn natürlich das CO2, also das CO2, was noch ausgestoßen werden kann, knapper wird, logischerweise wird dann auch der Benzinpreis steigen und wir werden relativ schnell an einem Punkt kommen, an dem dann synthetische Kraftstoffe, weil weniger CO2-intensiv, sich dann durchsetzen, weil sie preiswerter sind.
Sehen Sie beispielsweise Wasserstoff als Alternative?
Ja, über Wasserstoff wird ja gerade in den letzten Monaten stark diskutiert. Also sicherlich, ne? Also Wasserstoff hält ja auch, wenn wir an Flugverkehr denken, da zum Beispiel Möglichkeiten parat, ja, also, aber wie gesagt, also das überlassen wir besser dem Markt und nicht einzelnen Politikern, die da sich in Wasserstoff oder sonst was verlieben.
Und sollte es auch flächendeckende Infrastruktur für E-Fahrzeuge geben?
Ja, natürlich. Also die E-Mobilität lässt sich ja nicht aufhalten und wie ich schon gesagt habe, ja, wir sollten das ausbauen, aber jetzt auf E-Autos als Zugpferd zu setzen und sich da politisch festzulegen, wie zum Beispiel die Grünen das machen, und zu sagen, das ist die Zukunft, das ist einfach falsch. Denn dann subventioniert man diese Antriebstechnik, und mitunter ist sie dann eben einfach so sehr subventioniert, dass sich Alternativen, die eigentlich genauso tragfähig sind, tragfähiger sind, wenn es um Klimaschutz geht, entsprechend nicht durchsetzen. Und so ein Szenario möchte ich vermeiden.
Aber was bringt das? Ich meine, machen Sie und Ihre Partei sich vielleicht nicht ein bisschen einfach, wenn Sie sagen, wir überlassen es den Unternehmen und verzögert das Ganze das nicht weiter hinaus, dass wir dann gar nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt da bestimmte Ziele erreichen?
Nee, wir machen es uns gar nicht einfach. Die Zielerreichung ist garantiert. Das ist ja das Gute an einem Zertifikatehandel. Wenn alle Zertifikate auf dem Markt sind, dann kann nicht mehr CO2 ausgestoßen werden. Und damit erreichen wir unsere Klimaziele garantiert. Und das ist genau nicht der Fall, wenn man den Weg der Besteuerung geht. Denn wenn ich eine CO2-Steuer einführe, sagen wir auf Benzin, dann kann es natürlich sein, dass die Leute weniger Auto fahren. Es kann sein, dass die Leute einfach auf ihr Auto angewiesen sind, weil sie zur Arbeit fahren und eben nicht den Benzinverbrauch reduzieren. Und meine Prognose ist, dass genau das eintritt. Dass die Leute dadurch nur ärmer werden, aber grundsätzlich sich nichts für den Klimaschutz tut. Na, denn man muss nicht den Preis regulieren. Effizient ist es, wenn man die Menge reguliert.
Okay, ich will noch ein bisschen mal nochmal in unsere Region schauen, und zwar Wälder wie der Nationalpark Harz. Die haben auch in den letzten Jahren immer mit sterbenden Bäumen zu kämpfen. Der Borkenkäfer hat sich breit gemacht. Was muss dahingehend noch getan werden?
Das ist vor allen Dingen natürlich dann landespolitisch, also dass man erstmal ein Waldmonitoring aufsetzt, dass man überhaupt weiß, wie es den Wäldern geht, das gar nicht zentral erfasst. Aber natürlich allgemein, ich bin keine Forstwirtin, die Gespräche, die ich geführt habe, sagen mir eigentlich, dass man ja das alte Holz wieder aus dem Wald rausholen muss. Also da, wo sich der Borkenkäfer quasi schon eingefressen hat, dass es eben nicht die beste Strategie sei, diesen Baum einfach dort liegen zu lassen und dass man dann wieder aufforstet. Aber eben den klassischen, also bei uns im Harz, den klassischen Harzer Mischwald dann eben wieder herstellt. Weil ja gerade diese Fichtenmonokulturen dazu geführt haben, dass sich der Borkenkäfer so ausbreiten konnte.
Ich finde ja ganz interessant, Sie wollen ja auch bei Klimaschutzprojekten in anderen Staaten, die ja auch mit Waldaufforstung dann zu tun haben, wollen Sie das auf die eigene CO2-Bilanz hier anrechnen? Können Sie da vielleicht nochmal das kurz erklären?
Ja, das Pariser Klimaschutzabkommen hat einen Passus und erlaubt eben die Möglichkeit, dass man sagt, in Brasilien stirbt der Regenwald ab, wir forsten da auf. Denn die Bäume, die in Brasilien stehen, die speichern CO2 und grundsätzlich ist es ja ein globales Anliegen. Wir werden in Deutschland nicht die Welt retten und von daher ergibt es durchaus Sinn, wenn man sagt, wir forsten da auf, wo es am nützlichsten ist. Und nicht nur, wo es am nützlichsten ist in Deutschland, sondern wo es den größten Effekt hat global. Und wenn das halt der Regenwald in Brasilien ist, dann ist es der Regenwald in Brasilien und dann sollten wir auch keine Scheu haben, uns da international zu engagieren. Und selbstverständlich, wenn man das dann auf die eigenen Klimaschutzziele anrechnet, ist das nur legitim, denn man hat ja durch diese Maßnahme einen CO2-Speicher geschaffen.
Beim Thema Klima, Umwelt und Naturschutz geht es ja auch um erneuerbare Energien. Ihrer Meinung nach, wie sind wir da bis jetzt aufgestellt in unserer Region?
In unserer Region? Na gut, wir haben hier natürlich die Rapportetalsperre mit Wasserkraft, wir haben ein paar Windkraftanlagen. Ich weiß, es ist auch bei uns in der Nähe im Harz in den letzten Jahren einige Bürgerinitiativen gab, die eben den Ausbau von Windkraftanlagen da versucht haben zu verhindern. Aber wie gesagt, also der Markt wird regeln, dass wir auf die Energieform setzen, die eben am meisten CO2 einsparen. Das heißt, also wenn man sich jetzt in diesem Modus des CO2-Zertifikatehandels bewegt, wenn ich weniger CO2 ausstoße, muss ich weniger CO2-Zertifikate kaufen. Das heißt, das ist für mich günstiger. Und so kommen wir aus der Kohle raus. Und das, also würde man es konsequent dem Markt überlassen, bräuchten wir auch kein starres Datum, wie 2038 die Kohlekommission gesetzt hat. Dann würde man wahrscheinlich schon vorher aus der Kohle aussteigen können.
Das soll jetzt erstmal zu Klima, Umwelt und Naturschutz gewesen sein. Wir können da sicherlich noch länger drüber reden. Aber lassen Sie uns mal noch zum letzten Thema kommen, und zwar Soziales und Integration. Da geht es ja auch um das Gesundheitswesen. Es ist durch Corona auch einiges im Wandel dort. Und natürlich geht es auch ums Thema Renten. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Erst einmal in der Fläche gesehen, wie muss da die Gesundheitsvorsorge aussehen, insbesondere krankenhausmäßig?
Naja, besonders bei uns in der Fläche haben wir das Problem, dass wir die Angebote, die die Telemedizin machen kann, nicht konsequent nutzen. Also die Möglichkeit, dass virtuelle Hausbesuche durchgeführt werden, zum Beispiel. Natürlich geht das nicht in jedem Fall, aber das kann dazu führen, dass natürlich nicht jedes Dorf einen eigenen Arzt haben muss. Das ist ein Szenario, klar, das würde ich mir auch wünschen, aber ich denke, das ist weder wirtschaftlich tragfähig für den Arzt, der dann da im Dorf ist, noch ist das ein realistisches Szenario. Aber von daher, sage ich mal, Telemedizin, dann ist das Problem ja auch nicht so sehr, dass wir so wenig Ärzte haben, dass keine in Reichweite sind, aber für ältere Menschen ist es eben oft schwierig, gerade wenn sie irgendwie in Dörfern leben, dort den Arzt zu erreichen. Ja, und da muss man viel mehr auf Rufbussysteme setzen. Ja, da muss man eben dafür sorgen, dass auch ältere Menschen eben gerade noch mobil bleiben in der Region. Ja, und allgemein diese Ächtung von Krankenhäusern in privater Trägerschaft tut uns auch nichts Gutes, denn auch die stellen die Gesundheitsversorgung sicher.
Lassen Sie uns mal noch bei den älteren Menschen bleiben. Die neue Grundrente ist da, trotzdem sorgen sich einige Menschen noch um Altersarmut. Wie sehen Sie das und was da, muss da noch getan werden?
Naja, die Grundrente ist da. Unser Rentensystem steht in wenigen Jahren kurz vor dem Kollaps. Und das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Aber wir haben einfach nicht mehr genug Arbeitnehmer, die eine auskömmliche Rente zahlen können für die Menschen, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten alle in Rente gehen wollen. Das heißt, wir müssen da dringend was tun, zum Beispiel mit der gesetzlichen Aktienrente, also dass man eben sagt, von dem Rentenbeitrag nimmt man einen Teil und investiert ihn an der Börse. Das alles in staatlicher Hand. Da steckt dann eben auch kein Risiko dahinter, dass der Staat sagt, okay, danke für deine Rentenbeiträge, aber es ist alles futsch. Also das funktioniert zum Beispiel in Skandinavien ja auch. Ja, dann muss man sehen, zweite, dritte Säule, Betriebsrente, private Rentenvorsorge. Momentan haben wir die Situation, dass der Freibetrag dessen, der nicht auf die Grundsicherung angerechnet wird, wenn man privat vorgesorgt hat oder wenn man betrieblich vorgesorgt hat, viel zu niedrig ist. Also es sind 231 Euro, wenn ich richtig informiert bin. Und das führt dazu, dass Leute, die eben extra die Leistung bringen, die eben Geld sparen, die früh angefangen haben, auch privat vorzusorgen, dann mitunter diese Leistung dann gar nicht in Anspruch nehmen können, wenn sie auf Grundsicherung angewiesen sind. Na, das ist ein riesiges Problem. Und da muss man eben einfach Anreize setzen, damit sich eben die zusätzliche private Vorsorge lohnt. Und natürlich müssen wir auch so ehrlich sein und sagen, wir kommen nicht aus, ohne dass Menschen auch privat vorsorgen. Also entweder ganz in der privaten Rentenversicherung oder eben betrieblich.
Von der Rente mal noch zu Sozialleistungen. Wenn wir uns zum Beispiel das Arbeitslosengeld anschauen, sollte es da auch noch Reformen geben?
Definitiv, ja. Also wir sind in der Situation, in der sich Arbeiten mitunter nicht lohnt. Und das ist ein riesiges Problem. Also unser Vorschlag ist, wir machen eine negative Einkommenssteuer, wir nennen das liberales Bürgergeld. Kurzum, was dabei herauskommt, ist, jede Stunde, die jemand, der auf Sozialleistungen angewiesen ist, mehr arbeitet, die lohnt sich auch. Also jede Stunde mehr Arbeit geht auch mit mehr Geld einher. Aber wir müssen die Verdienstgrenzen anheben, gerade auch für Kinder, dessen Eltern ALG-II-Bezieher sind, für die muss sich auch die Arbeit in einem Minijob irgendwie während der Schulzeit lohnen. Das Geld sollte eben nicht innerhalb der Bedarfsgemeinschaft dort angerechnet werden. Ja, und ich halte es für den völlig falschen Weg, wenn man weggeht von Sanktionen. Denn Es gibt kein Recht auf Faulheit. Die Erwerbstätigen erwirtschaften diese Sozialleistungen und jeder, der körperlich, psychisch in der Lage ist zu arbeiten, der sollte eben auch arbeiten. Ein soziales Sicherungsnetz auszuwerfen ist vollkommen richtig, aber das eben nur temporär. Das kann kein Dauerzustand sein.
Frau Köcke, in unserer letzten Frage wollen wir uns noch mal ganz kurz mit Migration und Schutzsuchenden befassen. Wir hatten es vorhin schon kurz angeklungen. Wenn diese hierher kommen, werden sie ja größtenteils erstmal konzentriert untergebracht. Das gibt Schwierigkeiten auch bei der Integration. Wie kann dem in unserer Region noch entgegengesteuert werden?
Ja, also zuerst einmal muss man ein Einwanderungssystem entwerfen, was ganz klar differenziert. Und zwar zwischen Schutzsuchenden, die eben vor Krieg, Verfolgung flüchten, die Anspruch auf Asyl haben und dann eben, da hatten wir vorhin schon drüber geredet, ein Einwanderungsgesetz für Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen. Was wichtig ist, ist eben, ich meine, es ist doch irre, wenn Leute nach Deutschland gekommen sind, hier Schutz gefunden haben, vielleicht eine Berufsausbildung angefangen haben zu arbeiten, hier integriert sind und diese Leute wieder abgeschoben werden. Und das ist genau, was ja eben auch dem Fachkräftemangel wieder den wieder verstärkt. Das heißt, da muss ein Spurwechsel möglich sein, dass die Leute, die schon hier sind, sich auch im Rahmen des Einwanderungsgesetzes dann bewerben können, hier zu bleiben. Und nur so gelingt Integration, dass die Leute, die schon gezeigt haben, dass sie integrationswillig sind, dass wir die hier behalten.
Aber wenn Sie jetzt sagen, wir wollen unterteilen zwischen Spezialisten und Nicht-Akademikern nach Bildungsgrad und so weiter, spielen Sie da nicht bestimmte Gruppen gegeneinander aus?
Na, ich habe ja nicht gesagt, wir unterscheiden zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern. Wir unterscheiden im Rahmen eines Einwanderungsgesetzes nach Berufsabschluss. Und da muss die Unterscheidung sein, welche Berufe brauchen wir in Deutschland und von welchen Berufen haben wir genug Leute. Und da, wo wir Menschen brauchen, diese müssen wir uns natürlich gezielt auch ranholen. Wenn wir sagen, wir brauchen Tischler und jemand bewirbt sich, der Tischler ist, dann brauchen wir diese Person mehr als den, ich will jetzt keiner Berufsgruppe Unrecht tun, aber als Berufsgruppen, wo wir wirklich genug Angebot haben.
Frau Köcke, Sie haben jetzt zu unseren vier Themenblöcken geantwortet. Jetzt haben Sie aber noch mal kurz Zeit, auch noch mal persönliche Worte loszuwerden, was Ihnen besonders am Herzen liegt.
Ja, das sind vor allen Dingen die drei Punkte. Aufstieg durch Leistung, Lust auf Fortschritt, unkomplizierter Start. Also jeder Mensch benötigt gleiche Startchancen in der Gesellschaft und jeder Mensch verdient die Chance auf gesellschaftlichen Aufstieg. Wer sagt, ich bin motiviert, ich nehme mein Leben selbst in die Hand, ich will etwas schaffen, der muss eben auch diese Leistung, die derjenige bringt, die muss sich eben auch lohnen. Und die lohnt sich halt oftmals nicht. Ja, und das sehen wir im Bildungssystem, das sehen wir im Steuersystem, also Thema kalte Progression, gerade befördert, aber ja, danke, das Geld ist dann wieder weg. Auch wenn wir natürlich Unternehmen betrachten, wer motiviert ist, sich seine eigene Existenz aufzubauen, wird eben mit Bürokratie überfrachtet und das kann es nicht sein. Also jeder braucht die Chance auf gesellschaftlichen Aufstieg und der Staat muss da ein Sprungbrett bauen für alle motivierten Leute. Dann zweitens Lust auf Fortschritt. Wir sehen ja, Deutschland befindet sich im Stillstand. Und in den letzten Jahren haben wir die großen Themen wie eben Klimawandel, wie Digitalisierung mit aller Härte verschlafen. Da brauchen wir Leute, die wieder neuen Schwung reinbringen, die in der Lage sind, sich hohe Ziele zu stecken. Denn ich sage es immer gerne, ich sage es nochmal, Deutschland kann Weltspitze sein. Wir müssen uns nicht mit Mittelklasse zufrieden geben. Und letztens unkomplizierter Staat. Wir als Bürger haben den Staat ja mal geschaffen, damit er etwas für uns tut, damit der Dienstleister für uns ist, damit wir es einfacher haben. Aber wir sehen, an vielen Stellen macht es uns der Staat nur schwerer. Und da müssen wir Bürokratie abbauen. Da müssen wir natürlich auch entlasten, gerade Leute mit kleinem und mittleren Einkommen, Thema Stromsteuer zum Beispiel senken, Thema GZ-Beitrag halbieren. Das sind so die Themen, die ja dann besonders die Menschen mit kleinem und mittleren Einkommen betreffen.
Danke Ihnen, Frau Köcke, für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Ja, vielen Dank.
Und auch danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch heute wieder dabei waren. Falls Sie unsere ganze Sendung nicht gehört haben sollten, dann finden Sie diese nochmal in unserer Mediathek online auf radio-hbw.de. Also machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und bestimmen Sie, wer in den neuen Bundestag einzieht, bei Ihnen im Wahllokal um die Ecke oder per Briefwahl. Wir hören uns bald wieder. Im Studio war für Sie Clemens Kral.